Antirassismus. Einfach komplex.
Das ist der Podcast Antirassismus, einfach komplex, der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes. Wir zeigen unterschiedliche Perspektiven der Rassismusbekämpfung und konkrete Handlungsfelder auf. Mein Name ist Miqmar Dolma und ich bin Autorin. Rassismus ist für mich nicht nur ein politisches Thema, das mich das ganze Leben begleitet, sondern auch ein sehr persönliches. Diese Podcast-Folge wurde am 26. August an der Kick-Off-Tagung zur Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus der Fachstelle für Rassismusbekämpfung aufgenommen.
Die Gesprächsreihe Antirassismus – einfach komplex ist eine Weiterführung der Podcast-Reihe, die gestartet wurde von der Fachstelle. Die Reihe heißt Reden wir, 20 Stimmen zu Rassismus. Ich beginne mit der Vorstellung. Als erstes möchte ich Frau Saraya Gomis herzlich willkommen heißen. Frau Gomis arbeitet als Leiterin der Stabsstelle Wissenstransfer und Kommunikation beim DEZIM, Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Sie hat auch eine Ausbildung als Lehrerin und im Vorgespräch fand ich das besonders schön, wie sie das formuliert hat. Sie sagte zu mir, ich wollte schon als Studentin, hatte ich mir zum Ziel gesetzt, dass ich die bestmögliche Lehrerin werde, die ich sein kann innerhalb des Systems. Danach haben sie an verschiedenen Stellen gearbeitet, in der Pädagogik, aber sie sind auch ehrenamtlich sehr engagiert für Rassismusbekämpfung und sie waren die erste Beauftragte für Antidiskriminierung an den Schulen in Berlin. 3 Jahre später haben sie das Amt aufgegeben, wir werden danach darüber sprechen. Und sie war auch Referentin für Opferschutz und Opferhilfe. Und sie beschäftigt sich auch mit Fragen der Organisationsentwicklung und institutionellen Veränderungsmöglichkeiten. Herzlich willkommen, Saraya Gomis. Dann haben wir Herr Florian Welzig. Herzlich willkommen. Sie sind der Leiter des Kultusamts der Bundesrepublik Österreich. Sie waren maßgebend beteiligt an der ersten Antisemitismusstrategie. Sie haben diese koordiniert, sowie den ersten staatlichen Bericht zur Religionsfreiheit. Sie waren tätig im kirchlichen Kontext, aber auch bei vielen im Nichtregierungsbereich, im NGO-Bereich. Und Sie sind in Wien geboren, haben Jus studiert an den Universitäten Wien und Salzburg. 2 sehr schöne Städte. Herzlich willkommen. Und dann haben wir Dr. Henri-Michel Jéret. Sie sind Poet, Sie sind Dichter, Sie haben schon 3 Gedichtbände veröffentlicht und Sie haben mir gesagt, in meinen Gedichten geht es nicht um Politik, sondern um die Elfenbeinküste, das Land, in dem Sie geboren wurden. Und Sie sind Hochschullehrer, Sie sind Forscher am Zentrum für Afrikastudien an der Universität Basel. Als ausgebildeter Historiker interessieren Sie sich für Fragen von Bürgerschaft, Staatsangehörigkeit im kolonialen sowie postkolonialen Kontext. Und in jüngerer Zeit haben Ihre Forschungen auch immer eine soziologischere Richtung genommen. Und unter anderem haben Sie 7 Jahre gearbeitet bei Novartis für Diversität und Inklusion. Und Sie sind auch sehr aktiv in der Kulturszene, in der Literaturszene in der Schweiz. Sie sitzen in vielen Programmkommissionen und organisieren zum Beispiel die Solothurner Literaturtage und setzen sich auch dort ein für Diversität. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Willkommen, Herr Jéret. Sie waren ja gerade in den Panels. Ich würde eigentlich als erstes gerne fragen, was möchten Sie hervorheben? Haben Sie etwas Überraschendes erlebt? Haben Sie vielleicht auch etwas gelernt?
Eine gute Frage. Es war sehr interessant, im Austausch mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu kommen. Die Fragen, die mir gestellt wurden, habe ich interessant gefunden, weil sie waren wirklich auf dem Punkt. Ja, und es war auch interessant für mich, meine Erfahrung mitzuteilen, weil Wissen Sie, manchmal ist man nicht genau bewusst, von was man gemacht hat, bevor man darüber spricht mit anderen. Im Austausch merkt man plötzlich, dass was die Erfahrung war, die wir hatten, kann den anderen Leute auch irgendwie berühren und auch andere Gedanken hervorbringen. Und das ist immer sehr interessant, weil davon entstehen sich neue Ideen. Und dieser Moment finde ich immer sehr interessant, sehr produktiv. Ja.
Ich kann dem mich eigentlich nur anschließen. Im Wienerischen gibt es eine Redemeldung: Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und das möchte ich fast betonen, weil dieses Reflektieren miteinander und auch die Fragen, auch die sozusagen über die Grenzen hinweg, das ist schon sehr interessant und jeder Austausch ist eine Bereicherung. Und auch, dass man sieht, nicht alle Probleme sind gelöst, aber es geht um die Bereitschaft, Dinge anzugehen und zu machen. Ja? Und das habe ich als sehr bereichernd empfunden und es gäbe viele Punkte, die ich jetzt erwähnen könnte, aber im Laufe des Gesprächs, glaube ich, kommen wir noch darauf zurück.
Wenn ich mich grundsätzlich anschließen kann, habe ich leider zu viel geredet. Also für den spannenden Austausch, der war sehr, sehr, also die Fragen waren sehr spannend, weil genau diese Reflexion ja dann nochmal passiert und man auch nochmal so an den Kern kommt, abgesehen sozusagen von Alltagsgeschäft, über spezifische Dinge nochmal ganz genau nachzudenken und das mitzunehmen und auch für die weitere Arbeit nochmal zu sagen, sollen wir da nochmal einfach hingucken. Und grundsätzlich zur Veranstaltung, das ist das Interessante ja, auch im Vorgespräch hatten wir das ja manchmal, was kann jetzt zum Beispiel die Schweiz von Deutschland lernen und aus meiner Perspektive, ja, was wollt ihr denn lernen? Der Blick aus dem eigenen ist ja immer sozusagen im anderen Land sagt man, oh, guck mal, das haben die da oder da ist das und da. Deswegen, genau, es war toll, aber zu kurz. Ja.
Ich würde gerne als Einstieg eine politische Frage stellen. Denn was ich beobachte, ist, dass wir eine Erstarkung der rechtspopulistischen Parteien haben, nicht nur innerhalb von Europa, sondern global. Und die Gesetze werden verschärft. Die Propaganda ist sehr hetzerisch. Also man hat das Gefühl, wir werden immer mehr gespalten. Und dann aber andererseits führen wir eben diese Gespräche innerhalb der Institutionen. Wir sind heute hier an einer Tagung zum Thema, wo wir eine Strategie erarbeiten. Und das sind institutionelle Siege, die errungen wurden. Es hat sich viel verändert. Man spürt es auch an der Sprache. Inklusion, Diversität ist inzwischen in vielen Institutionen angekommen. Aber dann dann graut es mir. Ich schaue in die Kommentarspalten auf Social Media. Ich höre meinen Nachbarn oder Nachbarin zu und ich spüre da eine extrem große Angst, also nicht nur um Toleranz, sondern ganz grundsätzlich um Demokratie in unseren Gesellschaften. Und mich würde interessieren, diese Kluft spüren Sie diese auch in Ihrer alltäglichen Arbeit und wie gehen Sie damit um und haben Sie vielleicht Lösungsvorschläge?
Ich habe keinen Lösungsvorschlag, aber ich habe einen Vorschlag, der ich glaube, dass man das Wesen der Demokratie ist, zu argumentieren und sich auseinanderzusetzen. Ich habe es auch im Panel drinnen gesagt, man muss auch konstruktiv miteinander streiten können. Ja. Und dieses offene Reden miteinander und nicht verdeckt, sondern das Ansprechen von Unterschiedlichkeiten und auch von Fragen, das ist am Vormittag auch schon angeklungen. Ja. Das scheint mir für den demokratischen Prozess ganz wichtig zu sein. Ja. Also, weil oftmals, wenn man nachfragt und ich habe irgendeine Schwarz-Weiß-Malerei und es kommen keine Argumente mehr zurück, dann ist das auch schon eine Antwort. Aber sozusagen nur mehr Lager zu bilden, ist auch kein Zukunftsweg, sondern wir müssen eine Kultur des Argumentierens und auch des Debattierens haben. Und Sie haben es am Vormittag gesagt, im respektvollen Umgang miteinander.
Also man merkt zum Beispiel, dass was wir zum Beispiel uns leisten können, in die vergangenen Jahren zum Beispiel mit Institutionen zusammenzuarbeiten, im Bereich Diversity, Equity and Inclusion gibt es weniger Möglichkeiten. Man merkt das ganz deutlich. So, das heißt, irgendwas ist in den USA passiert, spürt man das hier jetzt. Und das ist schade. Aber es ist auch so, dass in Situationen, in denen es scheint, als ob es keine Lösung mehr gibt, erschaffen die Leute immer wieder was. Und ich denke, die Arbeit, die wir machen, die mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun hat, ist eine Arbeit, die sich zuerst in der Imagination sich stattfindet. Bevor wir eben eine Strategie elaborieren können, bevor wir einen Plan haben, müssen wir für uns selbst eine Vorstellung haben, von was wir wollen. Und je nach die Adversität, die wir treffen, erlauben wir uns zu denken neu an, was wir erreichen wollen. Und ich denke, wir sind vielleicht in so einem Moment, wo die politische Vorstellungskraft muss wieder arbeiten, um sich mit der Realität der Moment am gleichen Ebene zu treffen. Ich weiß, das ist keine Antwort. Das ist keine Antwort, aber diese Arbeit, die nicht sichtbar ist, ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Und ich kann das bei mir beobachten, wenn ich mit Leuten rede, spüre ich was.
Wir können jetzt nicht stundenlang über diese eine Frage sprechen, sonst wäre meine Antwort vielleicht eine andere. Nur um noch eine andere Perspektive oder einen anderen Aspekt zu nehmen, ist, ich glaube, was wir in Deutschland schon sehen, ist, dass wir Parteien wie die AfD gar nicht brauchen, dass bestimmte Dinge sich entwickeln oder umgesetzt werden. Und da genau hinzugucken, inwieweit sozusagen etwas vorerfüllt wird oder schon antizipiert wird, wenn über Migration und so weiter gesprochen wird, siehe die Verschärfung, Abschottung, Außengrenzen etc., da wirklich schon nochmal hinzugucken, weil auch das eine Diskussion verändert. Weil in Deutschland haben wir dann sonst, ja, gäbe es die AfD da und da nicht, dann wäre ABC, aber wir sehen, dass es sie oft gar nicht braucht. Und genau da mal hinzugucken, was das ist, ist, glaube ich, wichtig. Und in den Institutionen auch hinzugucken, warum wird denn an bestimmten Punkten so wenig als Beamtin zum Beispiel remonstriert, was eine Pflicht ist. Also remonstrieren bedeutet, als Beamtin, wenn meine Leitung sich was überlegt, was nicht rechtens ist oder nicht rechtskonform, dass ich das dann anzeige und sage, so, das geht nicht. Vielleicht macht mein Chef, meine Chefin das dann trotzdem, das kann alles sein, aber es macht einen Unterschied, ob ich das tue oder nicht und ob ich mich traue oder nicht. Und in Deutschland haben wir schon auch Beamtinnen, die sich zusammentun und sich genau diese Fragen stellen, was bedeutet denn das eigentlich als unsere Pflicht, das zu tun, wenn wir sonst doch immer uns auf unsere Pflichten, also darauf Bezug nehmen und vielleicht da auch nochmal hinzugucken, könnte, wenn wir jetzt viel Zeit haben und mit den anderen Gedanken, noch ganz interessant sein, was wir heute aber nicht können.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke, weil also eigentlich auch so ein bisschen an die vielleicht nicht nur Pflicht, aber auch Zivilcourage der einzelnen Akteure, Akteurinnen zu appellieren. Also es ist noch lange nicht alles verloren und wir haben alle noch die Pflicht, etwas zu tun, auch wenn es im jetzigen politischen Kontext vielleicht ein bisschen schwieriger wird oder es Mut braucht. Ich denke jetzt auch zum Beispiel daran, dass Sie, Frau Gomis, Sie waren ja die erste Beauftragte für Antidiskriminierung an den Schulen in Berlin und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie dieses Amt nach 3 Jahren niedergelegt haben. Können Sie uns vielleicht erzählen, wieso und was sind effektiv Grenzen von Institutionen und wie können wir Institutionen verändern? Können wir sie verändern von innen? Es gibt viele Menschen, die ich treffe, die sind Institutionen oder Politik verdrossen, also sie glauben nicht mehr daran. Es gibt auch sehr viel Frust, auch heute an der Tagung habe ich immer wieder auch mit Personen gesprochen, die sehr leidenschaftlich seit 15, seit 30 Jahren kämpfen gegen Rassismus und die sagen, es ist immer noch dasselbe. Wir besprechen immer noch dasselbe. Und es geht nicht voran. Können Sie diesen Frust verstehen?
Also klar kann ich den verstehen. Wenn ich, also ich mochte oft gerne Verwaltungsarbeit, interessanterweise, weil ich finde, so schwierige Lagen, die so hochkomplex sind und da irgendwie zu versuchen, gibt es da eine Lösung? Sowas macht mir Spaß. Ja? Und in Schule genauso gehört, glaube ich, zu den Orten, wo man auch zum Teil gerne arbeitet, auch immer eine Kritik dazu. Also für mich, das muss nicht für alle Menschen so sein, weil ich glaube, sonst schleifen sich auch bestimmte Dinge ein. Also das habe ich mitgenommen als Lehrerin in der deutschen Ausbildung, ist ein zentraler Teil, die Selbstreflexion. Und in der Ausbildung muss man permanent sagen, das war in meinem Unterricht nicht gut, hier war das Tafelbild blöd, hier habe ich da nur nach rechts geguckt, da habe ich nur das gemacht. Und wenn man das übt permanent, für mich ist das, hat es nie aufgehört. In jeder meiner Arbeit ist immer die Frage, ah, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das ist nicht gut. Und zwar nicht, weil ich sage, ich bin eine schlechte Person, sondern weil mein Interesse ja ist, am Ende, kurz bevor ich vielleicht in Rente gehe oder den Löffel abgebe, die beste Version meiner Möglichkeiten gewesen zu sein. Und dazu gehört die Kritik als wirklich ein Geschenk. So. Und ich finde auch, dass die Kritik an der Institution eine grundlegend wichtige ist. Ich mochte nie gerne, wenn dann Leute zuerst wollte, zum Beispiel Zivilgesellschaft feiern, zu sagen, oh, du hast dieses Amt, das feiern wir jetzt, die erste schwarze Person XY bar. Dann habe ich gesagt, nee, also mit dieser Übernahme dieses Amtes bin ich ja auf die Seiten gewechselt. Jetzt müsst ihr mich permanent kritisieren, weil das auch eine wichtige, also für mich ist es eine wichtige Orientierung, die Kritik, bestimmte Dinge zu überprüfen. Und sie gibt mir aber auch gleichzeitig einen Drive, auch anderen gegenüber, weil es auch hilft, mal zu sagen, also Entschuldigung, da stehen übrigens gerade 500 Leute, die demonstrieren gegen mich, könnten wir jetzt vielleicht mal mit was, also Leuten gegenüber, die sonst vielleicht nicht so Veränderungen gegenüber offen sind. Also das heißt, diese Kritik ist ein wichtiger Teil und ich finde, dass man da die Rollenklarheit muss auch da sein, genau, dass sich das sozusagen ergänzt. Und warum bin ich gegangen? Ich bin gegangen, weil ich wollte nie einen Job haben, weil es irgendwie dieses Amt ist, sondern weil ich zumindest ein Möglichkeitsfenster irgendwo gesehen habe. Sobald ich dieses Möglichkeitsfenster nicht mehr sehe, interessiert es mich eigentlich auch nicht. Also dafür kann keine Bezahlung der Welt gut genug sein, dafür kann nicht, also ich langweile mich dann auch und ich stehe nicht für Symbolpolitik zur Verfügung. Das können dann auch andere machen. Und das meine ich nicht abwertend, sondern also die Frage, meine Miete zu bezahlen, kann eine sehr, sehr relevante sein, eine bestimmte Aufgabe einfach so zu machen. Es war klar, es war ein Kompromiss zwischen einer Verhandlung zwischen Zivilgesellschaft und dem Bildungsministerium. Und in diesem Kompromiss ist diese Stelle geschaffen worden, die Möglichkeitsfenster bekommen hat, weil der Staatssekretär und die Ministerin eine bestimmte Offenheit gehabt haben. Und als der Staatssekretär gegangen ist, ist das alles in sich zusammengefallen. Und damit war klar, ich werde eigentlich nur noch da sein, mit ein bisschen Wirkung für Einzelne vielleicht, aber vor allen Dingen werde ich da sein, damit man sagen kann, wir haben doch eine Antidiskriminierungsbeauftragte. Und dafür stehe ich nicht zur Verfügung.
Vielen Dank für diese klaren Worte. Ich fände das toll, eine Beauftragte für Antidiskriminierung an Schweizer Schulen zu haben. Nicht nur für Bern, sondern für die gesamte Schweiz. Herr Welzig, wie würden Sie damit umgehen, 500 Demonstrierende vor dem Kultusamt?
Ich möchte vielleicht zuerst was anderes sagen, weil Sie zu Ihren Ausführungen selbst. Der öffentliche Dienst heißt nicht umsonst öffentlicher Dienst. Ja, Das ist wirklich eine und muss eine Arbeit im Sinn des Gemeinwohls sein. Ja, das ist der Auftrag und mir hat das auch gut gefallen. Jeden von uns und auch jeder Institution muss die Selbstreflexion und auch die Selbstkritik immanent sein. Ja, weil sonst trete ich auf der Stelle herum, bekommt nur ein christliches Grundprinzip in den Sinn, wenn du die Welt ändern willst, beginn bei dir selber. Ja, also um auch um der Kritiksucht vorzubeugen, sondern wirklich um konstruktiv Schritte setzen zu können. Ja. Das ist sozusagen, die öffentliche Verwaltung ist nicht schlecht, aber es ist oft der Weg der Schritte im Alltag. Ja. Und ich habe gute Erfahrungen, ich bin 30 Jahre im öffentlichen Dienst und war auf Landesebene und auf Bundesebene in ziemlich vielen Bereichen und halte es einfach, ich sehe einfach, wie wirkungsvoll auch die Arbeit sein kann. Ja. Und so wie auch in unserem Panel war das sehr interessant, weil entscheidend ist auch die Vernetzung mit den verschiedenen Sektoren, ja. die mit Zivilgesellschaft, Verwaltung, Politik, das ist dann, um hier auch Dinge konstruktiv knüpfen zu können, die nächste Schritte mit sich bringen.
Okay, vielen Dank für die Antworten. Ich würde gerne das Thema wechseln. Ich habe erfahren, dass das Thema Bildung auch während den Panels ein Thema war. Und ich finde es eigentlich einen guten Bereich, um nun ein bisschen konkret zu werden. Ich kann mich erinnern, dass ich als 9-jähriges Kind hatte ein Schweizer Kind zu mir gesagt, geh dorthin zurück, woher du kommst. Und ich kann mich so gut an diesen Moment erinnern, weil er war sehr identitätsstiftend und irgendwie, also bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, wusste ich als Kind nicht, dass ich als anders wahrgenommen werde in diesem Land, das ja für mich als Kind eigentlich meine Heimat ist. Und wir sprechen sehr viel über Diskriminierung und Rassismus im Bildungsbereich. Es gibt sehr viele Initiativen, aber ich habe das Gefühl, dass auch die Rückmeldung, die ich heute erhalten habe von den Teilnehmenden, dass hier auch nicht viel gegangen ist. Also es ist jetzt einige Jahre her, dass ich in der Grundschule war, aber mein Partner, er arbeitet als Schulsozialarbeiter und die Dinge, die er mir erzählt, also es graut mir wirklich. Die Bemerkungen, die heute Kinder immer noch ausgesetzt sind, die zum Teil sehr rassistische Einstellungen von Lehrer, LehrerInnen. Und ja, da ist auch sehr viel Frust vorhanden bei allen Menschen in der Zivilgesellschaft, die sich dafür einsetzen, die einfach sagen, es geht nicht vorwärts. Wäre es vielleicht nicht mal Zeit, anstatt immer die Leute zu informieren oder Workshops zu machen, sie wirklich an Dinge und an Voraussetzungen zu binden, damit sich etwas verändert?
Ja, also es ist interessant, dass wir darüber sprechen, weil in der Paneldiskussion war das Thema, das ich hervorgebracht habe. Genau die Idee, einen Kurs über das Thema Critical Thinking am Schulebene einzuführen, genau weil ich gemerkt habe, mit meinen eigenen Kindern, dass sie oft zu Hause zu uns kommen mit Geschichten über wie sie aussehen oder ob die Freunde erlaubt sind, das N-Wort zu verwenden oder nicht. Weil wenn meine Kinder das erlauben, dann ist es okay. Und so weiter und so fort. Ich habe auch erwähnt, dass ich bin auch Co-Präsident der Schweizerische Gesellschaft Afrika-Studien. Und wir denken im Moment an den Mitteln, Wege, wie viel oder wie können wir Afrika als Thema verbreiten in das schweizerische Schulsystem, weil wir merken, also jede Weihnachten haben wir Posters, Plakaten über die Armut in Afrika, wie Afrika also vorgestellt ist, und wir sind davon überzeugt, dass es gibt eine klare Verbindung zwischen dieser Vorstellung, in wie Leute mit afrikanischer Herkunft in der Gesellschaft behandelt sind. Das ist uns ganz klar. Aber das Problem ist, also das ist ein Projekt, so ein Projekt muss gesetzt sein, vorbereitet, an welche Ebene muss man intervenieren, mit wem muss man reden, inhaltlich, wie kann man, was kann man vorbereiten und so weiter und so fort. Und wir müssen mit verschiedenen Institutionen zusammenarbeiten, um so einen Plan setzen zu können. Und wer weiß, ob da liegt die Lösung? Wer weiß, also ich bin Lehrer in einer Universität, für mich ist es fast wie eine Lösung, etwas zu lehren, um die Leute zu überzeugen. Weil dann sehen sie nicht die Wahrheit, es gibt keine Wahrheit, aber sehen sie vielleicht, wo sie sich geirrt haben und wie sie neu denken können, was sie nicht berücksichtigt haben und so weiter. Die Hoffnung ist, dass wir eine neue Bewusstsein in der Schweiz einführen können, über auch die Situation von der Schweiz in der Welt, weil es scheint mir, also ich denke, alle hier verstehen, wenn ich sage, dass die Bewusstsein, das die Schweiz von der Schweiz hat, entspricht nicht genau der Realität der historischen Rolle der Schweiz in der Geschichte. Wir sind einverstanden. Und die Zeit ist gekommen, um dieses Diskrepanz, Bilddiskrepanz zu einfach verändern. Und ich weiß, dass es gibt in der schweizerischen Gesellschaft viele Leute, Institutionen, Zivilgesellschaft, aktiv Menschen, die nicht nur davon bewusst sind, aber die aktiv sind, um dieses Bild zu einem so nah wie möglich an der historischen Wahrheit zu bringen zu können. Sie sind dafür bereit, sie sind engagiert und sie wollen das. Und ich denke, dass wir uns von der Uni, aber nicht nur, zusammen mit diesen Menschen, diese Kräfte zusammenarbeiten können. Und das wäre ein Weg, in dem die Bildung nützbar sein könnte in diesem Bereich gegen Rassismus.
Ja. Das ist sehr spannend. Mir fällt auf, dass ich mir Fragen stelle ganz allgemein zum Bildungssystem, weil also das, was Sie gesagt haben bezüglich kritischem Denken, dass man das frühzeitig unterrichtet, dass man Stereotypen aufbricht, dass man ein anderes Bild von Afrika oder überhaupt ein Bild zumindest in den Lehrmitteln und im Lehrplan drin hat. Ich finde diese Initiativen und Gedanken sehr wichtig und gut. Und gleichzeitig habe ich eine Stimme, die sagt, ist das vielleicht auch ein bisschen naiv, weil wenn wir jetzt das Bildungssystem uns anschauen, die soziale Mobilität ist sehr gering. Ich kann mich erinnern, in Zürich, als ich ins Gymnasium ging, war ich wirklich eine der wenigen, die einen anderen Namen hatte oder anders aussah. Und ich weiß auch, ich kann mich erinnern, dass die anderen Kinder plötzlich Fragen gestellt haben, was machen deine Eltern? Ne? Und dann wurde das plötzlich ganz wichtig, die eigene Herkunft. Und wenn ich heute die Situation anschaue im Bildungssystem, es hat sich nicht viel verändert. Ja? Also ausländische Kinder von ausländischen Eltern, auch Zweitgeneration, gehen häufig in Berufe, in Niedriglohnsektoren. Sie gehen nicht an die Universität. Also ist da irgendwie, ist das vielleicht auch eine Problematik, die auch mehr abverlangt als ich sage jetzt mal nur Workshops oder ein Umdenken in Lehrplan. Also es ist eine offene Frage, Sie dürfen immer alle antworten, jederzeit.
Ja, nein, ich sage nicht, dass Bildung ist die einzige mögliche Antwort, weil was Sie hier beschreiben, sind die Konsequenzen von struktureller Rassismus. So, ich sage nicht, dass Bildung ist die einzige Antwort, aber für mich ist Bildung ein möglicher Weg zu die größere Antwort zu der Frage, wie kann man struktureller Rassismus überwältigen? Das ist die Frage. Die Frage ist, inwiefern ist es möglich für uns zusammen als eine Gesellschaft, nicht mehr in einer Welt, in der die Frage der Macht ist durch Rassismus geregelt, wohnen. Weil das ist, um was es geht eigentlich. Bildung ist wichtig. Es gibt kein, das ist, also ich sage nicht das oft, aber das ist eine Wahrheit. Oder? Aber es gibt sicher andere Orte, andere Wege, andere Möglichkeiten, andere Kräfte, die wir animieren müssen.
Ich kann nur berichten von der Erarbeitung unserer Strategie. Und da war der Bereich Schule, Bildung, Lehrerausbildung ein riesiger Themenfaktor, der mit zahlreichen Projekten begleitet wurde. Ich möchte aber noch ein zweites B, nicht nur Bildung, sondern auch Begegnung als Schlagwort dazu nehmen. Alles Leben ist Begegnung, ja. Und das scheint mir auch ein ganz wesentlicher Faktor zu sein, dass das Miteinander bekannt werden. Das darf man nicht unterschätzen. Die Ressentiments sind dort am größten, wo eigentlich am wenigsten Wissen herrscht. Ja. Und dieses Du zu Du scheint mir ein To-Do zu sein. Ja. Und da gerade im Bereich der Jugendprojekte zu fördern, auch im schulischen Bereich, es wurde auch bei uns angesprochen, halte ich für ganz entscheidend. Und weil Sie jetzt gesagt haben, mit Forschung und Universität, es ist eben bei guten Strategien, es ist ein Ineinandergreifen der verschiedensten Sektoren, wie Zahnräder. Ja, und eines übersetzt sich ins andere und keines ist 100%, aber alles trägt dazu bei.
Ich versuche es ganz kurz, einfach mich stoppen, ja? Weil jetzt spreche ich als Perspektive mal des Herzensberufs, meines ersten Berufs der Lehrenden. Und ich glaube, da muss es umfassend sein, eine umfassende Umgestaltung. Wir müssen uns grundlegende Fragen stellen. Also grundlegende Fragen, und das fängt schon bei Fragen an, die erstmal vielleicht gar nichts mit augenscheinlich mit Diskriminierung zu tun hat, wie Fragen von Benotung. Also ich glaube, meine erste Arbeit, die ich gemacht habe, habe ich dann überlegt, wollte ich so einen Test schreiben und habe das irgendwie so gedacht, ja, das mache ich doch ganz eindeutig. Es war so ein kleiner Test zum Ausfüllen. Und dann haben die Kinder das alles ausgefüllt und zu Hause wollte ich korrigieren und habe festgestellt, dass eigentlich jede Antwort richtig wäre, je nachdem, aus welcher sprachlichen Perspektive ich da drauf gucke. Also, dass ich nicht sagen könnte, diese eine Zeitform ist die absolut richtige, sondern wenn ich es anders lese, aus einer anderen Perspektive, weil ich vielleicht Sportreporter bin und so fort, ist es wieder richtig. Also, und das sind grundlegende Fragen. Also, wieso, also, da sehen wir schon manchmal die Skurrilität dessen, dass wir sozusagen Beurteilung produzieren müssen. Daten knüpft vielleicht eben an, also ganz, die in Anführungsstrichen so ganz objektiv nachvollziehbar sein sollen. Schule kann damit umgehen, Erwartungshorizonte schreiben etc. etc. und trotzdem bleibt da ja etwas von Beurteilung auch darüber hinaus. Also wenn ich möchte, dass Menschen selbstkritisch werden, dass sie reflektieren können etc., dass wir Fehler eingestehen können, dass ein Ministerium sagen kann, ah ja, na klar gibt's bei uns Diskriminierung, ist doch logisch, dann müssten wir auch schaffen, dass wir als Gesellschaft sozusagen das toll finden, dass man Fehler, vielleicht nicht tausendmal den gleichen Fehler, aber wir wollen, dass wir immer neue Fehler machen, weil aus Fehlern lernen wir was. Aber wenn das System gar nicht so angelegt ist, ist schon die Frage, bereiten wir uns eigentlich vor, gerade weil sich unsere Gesellschaft so anders so verändert und es jetzt nicht mehr darum geht, ich kann da so ein Wissen haben und dann habe ich absolut dieses Wissen und dann bin ich halt die Schlauste, der Schlauste im Raum, sondern unser Weltwissen verdoppelt sich jeden Tag. Also es geht gar nicht mehr, dass irgendjemand da steht und alles weiß, sondern ne, kritisches Denken, Analysen, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn jemand eine andere Meinung hat, wie halte ich das aus und so weiter, wie gehe ich als Team an ein Problem ran, wie stelle ich eigentlich klar, dass die Sachen, die ich für mich will, auch für andere gelten, richtig schwierige Sache und so weiter. Also ne, und wie kriege ich sozusagen hin, wo kriege ich eigentlich Informationen her, wie bewerte ich Informationen, siehe auch Verschwörungsideologien etc. etc. Und wie werde ich zu einer gut selbstlernenden Person, weil wir auch nicht mehr in einer Gesellschaft leben, wo ich mit einem Beruf anfange und mit dem sterbe ich dann. So, und all dieses ist schon die Frage, kann das Schulsystem, so wie ich es kenne, in der Schweiz ist es vielleicht ganz anders, so wie ich es kenne, kann das das überhaupt leisten? Und das würde ich verneinen. Und diese Anpassung, die Begeisterung, mit der Kinder in die Schule gehen und wie schnell die aufhört, ist bemerkenswert. Und ich glaube, genau da müssen wir hingucken, warum findet das statt? Plus, dass im Kontext von Diskriminierung, abgesehen von den Strukturen, wo die einzelne Lehrerin, der einzelne Lehrer etc., wo es ein Ministerium braucht, wo es Gesetze gibt, die einen Rahmen bedingen, wo es Ressourcen, Finanzen braucht etc., aber auch die Frage sozusagen, wie bin ich dafür eigentlich ausgebildet? Bin ich angemessen ausgebildet? Und sozusagen auch dieses Einfordern von mir, meinen Kolleginnen, wir möchten angemessen ausgebildet werden, weil im Kontext von Antidiskriminierungsarbeit, und das ist anders als meine Arbeit in zivilgesellschaftlichen Organisationen, wo wir mal einen Fokus haben, wie weiß ich nicht, Afrika oder die Situation von Jänischen oder die Situation, also wo wir zu Antisemitismus, Jüdinnen und Juden in der Schweiz oder so, muss in Schule alles gleichzeitig, gleichermaßen passieren. Weil alle Kinder sind da und unabhängig davon, ob, ich will die auch gar nicht fragen, ob, also ganz oft sehe ich das ja nicht. Und selbst wenn ich sehe, liege ich auch oft daneben, weil wir kennen die Zuschreibungen, phänotypischen. Das heißt, ich muss immer so unterrichten, dass ich alle, ob sie eine Behinderung haben, ob sie eine chronische Erkrankung haben, ob sie von Rassismus, von Antisemitismus, von Sexismus und so weiter, alles muss mitgedacht werden. Und das geht ziemlich einfach. Und ich glaube, Schule tut oft, oder wir Lehrerinnen tun oft zu oft so, als wäre das schwierig, weil, glaube ich, Antidiskriminierungsarbeit als ein Add-on verstanden wird. Und es ist kein Add-on, es ist die Basis, die Grundlage, auf der wir stehen. Alles andere baut sich darauf auf, weil das ist auch das, was sozusagen unsere rechtlichen Vorgaben, Charta für ein diskriminierungsfreies Unterrichtswesen etc. uns vorgeben. Alle anderen Überlegungen kommen danach, wie mache ich Unterricht, welche Materialien benutze ich, wie gehe ich mit Konflikten um, was mache ich, weil Diskriminierung und Konflikte sind nicht das Gleiche, aber aus Diskriminierung können sich Konflikte entwickeln etc. etc. Und ich glaube, da braucht es grundlegende Fragen. Und das Interessante ist, wenn man es so machen würde, ja, dann würde es auch möglich werden, dass wir bessere Abschlüsse kriegen, weil Diskriminierung verhindert Lernen. Das ist so grundlegend. Wenn ich beschäftigt bin mit Diskriminierung, die ich erfahre, dann kann ich nicht gut lernen. Ich kann auch bei Liebeskummer nicht so gut lernen und so weiter. All das sind Dinge, die total wichtig sind. Und ich glaube, wir sind oft zu faul, beziehungsweise manchmal sind es auch die Eltern. Fragen zum Beispiel in Deutschland, dreigliedriges Schulsystem, macht in Bezug auf Frage von sozialer Herkunft, Klasse etc. so ein unfassbar. Wir kriegen sozusagen die Frage, wo sich auch Intersektion zwischen zum Beispiel Rassismus und sozialer Herkunft und so weiter, weil Sie das angesprochen haben, verknüpfen, kriegen wir nicht in den Griff über ein solches Schulsystem. Das wissen wir. Und das wissen wir nicht erst seit gestern. Das wissen wir eigentlich schon seit den 70er Jahren. Und zum Teil wenden sich Eltern dagegen, weil ich will mein Kind auf dem Gymnasium haben, weil danach soll es nach Harvard und so weiter. Was alles toll ist. Wir wollen Kinder in Oxford oder Harvard oder und sonst was. Aber es braucht dafür kein dreigliedriges Schulsystem. Und schlaue Schüler werden nicht durch Schülerinnen, die schlau sind in sozusagen anderen Sachen, die Schule will. Also Schule ist eigentlich nur gut für, würde ich sagen, super duper für 25% aller Kinder, weil sie bestimmtes Verlangen hat. Also wenn ich liebe, Ordner anzulegen, zu unterstreichen und so, dann ist mein Weg durch die Schule schon mal wesentlich besser gestaltet, als wenn ich eher eine lernende Person bin, die, Sie kennen die Menschen, die so, wenn sie in tiefsten Arbeiten sind, alles überall Bücher rumliegen haben und alles fliegt durcheinander und da kommt so die Kreative. Das ist für Schule jetzt nicht besonders gut. Ich wollte nur sagen, ich schließe es jetzt ab, ich glaube, wir sind faul und wir haben aber auch Schwierigkeiten und Hürden, weil es bestimmte Interessengruppen gibt, die eine starke Lobby haben, wie vielleicht Eltern und mit bürgerlichen Aspirationen und so weiter, dass bestimmte Veränderungen nicht stattfinden. Aber es ist elementar, dass Schule sich verändern muss, weil es ist ein schlimmer Ort für sehr, sehr viele Schüler und für manche, vielleicht 25%, kann man mit leben, aber es ist für zu wenige ein guter Ort und es sollte ein toller Ort sein, weil ich bin leidenschaftlich davon überzeugt, dass gemeinsam lernen ist eine großartige Sache.
Also ich gebe Ihnen da auf jeden Fall recht. Ich war eine große Streberin. Ich liebte es, in die Schule zu gehen. Und ich hatte auch das Glück, dass ich keine diskriminierenden Grundschullehrer hatte. Also ich hatte sehr, sehr tolle Grundschullehrer, die mich gefördert und gemocht haben. Also es ist wirklich so, damit steht und fällt es.
Man kann übrigens auch Schülerinnen mögen und trotzdem diskriminieren. Das ist, also ich will es wirklich nochmal ganz deutlich machen. Ich glaube, ich war oft, nicht immer, eine gute Lehrerin. Und trotzdem würde ich selbstverständlich sagen, auch als Person in dieser Institution, selbstverständlich habe ich diskriminiert. Selbstverständlich. Das ist nicht anders möglich. Aus vielen Gründen. Es ist nicht möglich. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich eine gute Person bin oder nicht. Und es hat auch nichts damit zu tun, ob ich Kinder mag oder nicht. Und es hat nicht mal was damit zu tun, was sozusagen meine Intention ist, sondern es gibt Strukturen, Prozesse etc. etc., die dazu führen.
Ja, wir wünschten uns also wirklich sehr viele Lehrerinnen, die so viel Selbstreflexion machen wie Sie, Frau Gomis. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich möchte gerne jetzt, wir sehen, die Themenfelder sind komplex, die Problematiken sind sehr komplex und ich würde jetzt gerne über das Thema der Allianzen sprechen und viele sprechen gerne im Kontext von gesellschaftlichem Wandel, von Allianz. Alle wollen Allianz, alle möchten Begegnung, Zusammenarbeit und, aber in der Realität, in der Schweiz zumindest, erlebe ich es sehr stark so, dass zum Beispiel der Aktivist sagt, den Institutionen kann man nicht mehr trauen. Geht da nicht rein, da kann man nichts verändern. Die Politikerin sagt vielleicht, ja, mit AktivistInnen sollte ich nicht zu viel zu tun haben, ich kann ihre Wünsche nicht erfüllen. Die Poetin oder die Schriftstellerin sagt, ich mache Kunst, Politik ist nicht mein Problem. Und die Forschung sagt sowieso immer, wir sind objektiv und neutral und wir machen nur Forschung und wir betreiben keine Politik. Wie sehen Sie die Situation? Was sind Ihre Erfahrungen? Was sind vielleicht auch gute Erfahrungen? Wird die Rolle der Allianzen auch einfach ein bisschen überschätzt? Müssen wir einfach nur alle unsere Arbeit tun und dann kriegen wir das hin?
Also es kommt darauf an, von wem wir reden, oder? Ich würde sagen, was mir fehlt ein bisschen hier in der Schweiz, ist eine Art von Allianzen zwischen die verschiedenen Geschichten von Rassismus oder von Rassismen sozusagen. Ich merke, dass man spricht von verschiedenen Arten von Rassismus und dann man spricht von also Rassismus gegen Schwarze, Rassismus gegen Juden, Rassismus gegen verschiedene. Und das ist, das einfach das zu sagen, das zu betonen, ist eine Art von Spaltung in der Gesellschaft wieder zu kreieren. Ich merke, dass es gibt wenig Dialog zwischen die verschiedenen Gruppen, die einen gemeinsamen Feind haben. Und das finde ich schade, weil ich finde, dass es gibt viel zu lernen von der Geschichte, von den verschiedenen, also Gruppen von Leuten, die in der Schweiz migriert sind, historisch gesehen. Es gibt meiner Meinung nach wenig Solidarität zwischen diese verschiedenen Gruppen. Wir lernen nicht voneinander genug. Da sehe ich ein Problem, ein erstes Problem. Über die Schriftsteller, Poeten und so weiter, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen ein Klischee, oder? Es gibt Leute, die wirklich sich engagieren, die schreiben.
Wirklich in der Schweiz? Ich finde die Schriftstellerinnen sehr apolitisch in der Schweiz.
Aber es kommt darauf an, was wir von Politik halten, was wir Politik heißen, was Politik heißt. Was ist eine politische Situation? Was ist ein politisches Text? Man kann einen Text über, ich weiß nicht, eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau schreiben. Das ist ein hochpolitisches Text, weil es hat mit Sexismus zu tun. Es hat mit Gender Relations zu tun. Es hat mit Macht zu tun vor allem. Aber es scheint, als ob dieses Buch ist über eine Liebesgeschichte. So, es kommt darauf an, was wir nennen politisch. Und wie wir diese politische Inhalt, also lesen und in Verbindung mit was bringen wir diese politische Inhalt. Ich denke, offensichtlich über die Politik zu reden, ist nicht die, vielleicht für mich eben nicht die beste Weg, so einen politischen Diskurs zu halten. So, ich bin davon überzeugt, dass, und es gibt Leute, die über die Politik schreiben, die über Kreolisierung zum Beispiel schreiben. Also ich kann über Martin Dean zum Beispiel sprechen, als Schriftsteller aus Basel. Aber er ist nicht der Einzige. Es gibt viele Leute, die Bücher über Migration geschrieben haben, ihre eigenen Geschichten als Kinder von der Migration, ihre Geschichte erzählt haben, die eine Verbindung mit der schweizerischen Gesellschaft kreiert haben durch diese Bücher. Das gibt es.
Und wie schaffen wir die Allianzen mit diesen SchriftstellerInnen? Alle gemeinsam?
Das ist eine gute Frage. Nein, das ist eine gute Frage. Es geht um, ob die Organisationen, die sich gegen Rassismus engagieren, diese Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Künstler und Künstlerinnen als Kräfte in der Kampf sehen oder nicht. Das ist für mich die Frage. Weil ich merke, dass diese Szenen sind nicht, die kommen nicht zusammen. Selten sind die Leute, die man an einem Literaturfestival sieht, die hier sind, ungegenseitig. Oder an einer akademischen Konferenz, die hier sind, ungegenseitig. Und das ist ein Problem. Die Lösung habe ich nicht, aber für mich ist es etwas Natürliches, dass man in alle diese Orte gehen muss, wenn man sich für die Gesellschaft kümmert. Weil man kann nicht die Gesellschaft als etwas Separates. Dann gibt es keine Gesellschaft. Es gibt nur Silos.
Braucht es Allianzen in der Gesellschaft, um eben solche Strategien gegen Antisemitismus, wie Sie das koordiniert haben, Herr Welzig, oder gegen Rassismus erfolgreich politisch durchzubringen? Braucht es das? Braucht es diese Allianz?
Ich habe es im Panel auch schon gesagt, die ersten Sätze unserer Strategie, der erste Satz lautet sinngemäß, die Würde des Menschen ist unteilbar. Also jeder hat seine hundertprozentige Würde. Das ist für mich die Grundlage eigentlich jeder Strategie und bildet eigentlich schon eine natürliche Allianz. Ja? Aber etwas anderes sind politische Allianzen. Ja? Und dann würde ich würde mich dagegen wehren, die Gesellschaft so zu zerspragen. Das ist der Bereich, das ist der Bereich, das ist der Bereich und die machen und jeder macht so sein Süppchen, sondern das Ganze ist eine große Suppe und die kochen wir alle. Ja? Und da hat auch jeder seine eigene Verantwortung und es ist leicht, von außen was zu betrachten und kluge Kommentare abzugeben. Aber wie wir alle wissen, entscheidend ist, dass man sich selbst engagiert. Ja? Und es ist egal, ob ich in der Verwaltung bin, ob ich in der NGO bin und wir haben bei unserer Strategie, sind wir alle an einem Tisch gesessen. Aber nicht jeder ist für selbe zuständig. Ja? Aber und für die politische Diskussion gibt es das Parlament. Und für den rechtlichen Rahmen sozusagen die Gesetzgebung und die Ministerien. Das heißt, jeder hat hier seine Aufgabe. Ja? Was nicht gut ist, ist, wenn man sozusagen, wenn auf den Türen steht, hier ist niemand zu Hause. Das heißt, man muss anklopfen, miteinander reden und manchmal auch lästig sein damit sozusagen ein Produkt am Ende zustande kommt. Ja.
Ich möchte jetzt zum Schluss noch zu sprechen kommen auf die juristische Situation. Wir sind schließlich an der Tagung für eine Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus. Es ist so, dass wir in der Schweiz kein umfängliches Gleichstellungsgesetz haben, ein Gleichbehandlungsgesetz. Also da die juristische Situation ist sehr lückenhaft. Und für eine Person, die Opfer wird von zum Beispiel Racial Profiling, ist es enorm schwierig, mit dem jetzigen Strafgesetzbuch sich zu wehren und Gerechtigkeit zu bekommen. Und wir hatten jetzt prominent einen Fall, der von der Zivilgesellschaft vorangetrieben wurde, der Fall Mova Baile. Mova Baile wurde Opfer einer rassistischen polizeilichen Kontrolle und er ist auch unter anderem langjähriger Aktivist hier in der Schweiz und sie haben das sozusagen erfolgreich zum Menschenrechtshof in Straßburg gebracht und dort wurde dann auch die Schweiz gerügt. Und zum 30-jährigen Jubiläum der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, das ist eine außenparlamentarische Kommission, haben sie ein Manifest publiziert und auch der Nationalratspräsidentin, also der höchsten Schweizerin des Landes, übergeben. Und in diesem Manifest fordern sie ein Gleichbehandlungsgesetz für die Schweiz. Und nun frage ich Sie, Frau Gomis, was ist der Sinn eines solchen Gesetzes und wie macht es sich spürbar und was sind die Erfahrungen in Deutschland?
Also wir haben ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Ich würde mir wünschen, ein Bundesantidiskriminierungsgesetz, auch weil der Name auch ein bisschen reflektiert, dass sich Deutschland sehr lange gesträubt hat, die europäischen Vorgaben umzusetzen und ein solches Gesetz zu implementieren. Und ich glaube, es spiegelt sich auch an dem Namen dann wieder und sozusagen eher nur das Bare Minimum gemacht hat. Also was zum Beispiel den Merkmalskatalog angeht, also welche Diskriminierung umfasst dieses Gesetz auf Bundesebene. Dann haben wir einzigartig immer noch in Berlin ein Landesantidiskriminierungsgesetz. Das hat dann diesen Namen mit einem auch viel weitreichenderen Merkmalskatalog zum Beispiel und auch anderen Dingen. In diesem Gesetz ist zum Beispiel vorgeschrieben, das kann man sicher diskutieren, wie toll man das Wording findet, eine Kultur der Wertschätzung der Vielfalt mit entsprechenden Programmen, was sich dann äußert in Diversitätsprogrammen etc. In Deutschland wird lange, lange eigentlich, nachdem das AGG beschlossen worden ist, auch für eine Novelle gestritten. Die Novelle haben wir jetzt schon ein paar Mal versprochen bekommen. Aufgrund der aktuellen politischen Lage sieht es nicht danach aus, als würde es kommen. Umfangreich beschrieben, was da eigentlich sein muss, ist für Schweizerinnen vielleicht auch nochmal interessant. Es gibt eine Initiative mit ganz vielen Juristinnen, die sich die einzelnen Paragraphen noch angeguckt haben und die Empfehlungen dazu geschrieben haben mit Beratungsstellen, Antidiskriminierungsberatungsstellen, AGG-Novelle jetzt. Und natürlich sind solche Gesetze nochmal wichtig, glaube ich auch, weil sie deutlich machen, dass das, was im Grundgesetz verankert ist, die Würde von allen ist unantastbar, auch nochmal zu gießen in Realitäten des Lebens, weil man eben sieht, zum Beispiel Strafgesetze etc. können das nicht umfassen. Und gleichzeitig ist unser allgemeines Gleichstellungsgesetz ist auf den privatrechtlichen Verkehr. Also ich kann jetzt nicht im Gegensatz zum Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin, das richtet sich an staatliche Behörden. Also wenn ich dort von in der Schule, bei der Polizei etc. diskriminiert werde, kann ich mich über das sogenannte LADG diesem erwehren. Ich finde, das ist ein Sinnbild für sozusagen ernst genommene Rechtsstaatlichkeit. Die Rechtsstaatlichkeit wird von Rechtspopulisten ja immer gerne sozusagen als starker Staat umgedeutet. Es bedeutet aber der Schutz der BürgerInnen, der EinwohnerInnen vor dem Staat, jetzt sehr verkürzt gesagt. Und das ist sozusagen absoluter Ausdruck davon. Deswegen brauchen wir in Deutschland auch nicht nur eine Novelle des AGGs, sondern wir brauchen ein Bundesantidiskriminierungsgesetz, was auch staatliches Handeln umfasst. Und ich glaube, das ist ein absoluter Ausdruck dessen, was wir auch an europäischen Vorgaben haben etc. Gleichzeitig, wie gesagt, gehört Deutschland zu einem der drei Länder, das die 5. Antidiskriminierungsrichtlinie auf EU-Ebene verhindert und auch nicht erst seit gestern. Und die zwei anderen Länder sind vielleicht so in Anführungsstrichen klein, dass man jetzt vielleicht eher nur Deutschland in Fokus nehmen sollte in der Verhinderung dessen. Also vielleicht bin ich deswegen die falsche falsche Ansprechperson. Und ich hoffe darauf, dass die Schweiz alles, was wir in der Rechtswissenschaft und aus den Beratungsstellen und aus der allgemeinen anderen Forschung wissen, sozusagen umsetzt und ein vorbildliches Gesetz schafft, was vielleicht auch dann den Namen auch so trägt, so dass wir in Deutschland dann sagen können, schaut mal in die Schweiz, wir wollen das jetzt auch.
Vielen Dank. Ich habe beim Recherchieren bin ich auf einen Artikel gestoßen zum Thema Gleichbehandlungsgesetz und dann bin ich in die Kommentarspalte runtergescrollt und ich habe gedacht, oh, was erwartet mich jetzt? Und dann war da ein Herr und er hat auf so eine erfrischende und naive Art, aber ich meine es wirklich im positivsten Sinne, gesagt, wieso gibt es eigentlich keine App, wo wir einfach alle Vorfälle melden können und es dann behandelt wird? Ja, die Frage gebe ich gerne weiter. Wieso gibt es das eigentlich nicht? Und wäre das vielleicht eine Lösung, eine Vision für unsere Behörden, für unsere Staaten?
Ich glaube nicht, um es ganz klar zu beantworten, weil die Sachverhalte völlig verschieden sind. Sie müssen ja fragen, von welcher Frage reden wir, von welchem Sachverhalt reden wir, wo ist er einzuordnen? Das heißt, ist es im strafrechtlichen Bereich, wir haben zum Beispiel einen Hate-Crime-Bericht jedes Jahr, wo auch markiert wird bei der Deliktsaufnahme, ist das mit einem Vorurteilsmotiv verbunden? Also zum Beispiel aufgrund der Religion wird man diskriminiert oder der Rasse und so weiter. Und das lässt klare Rückschlüsse auch zu. Aber die staatlichen und auch die gesellschaftlichen Sachverhalte sind viel komplexer im Gesamtzusammenhang. Das Kultusamt ist in sehr schönen Büros in Wien. Bevor wir dort waren, war übrigens die Gleichbehandlungsanwaltschaft untergebracht dort, also eine Stelle, an die man sich wenden kann. Ja, wir haben diverse Hotlines, wir haben diverse auch mit öffentlichen Mitteln unterstützte Stellen. Wir haben auch ein Gleichbehandlungsgesetz. Also ich glaube, es gibt nicht die Wunderwuzi-App, sondern es braucht einfach strukturierte, kluge Maßnahmen, die auch wirkungsvoll sind.
Sehr schön, vielen Dank. Ich würde hiermit auch gerne die Podiumsdiskussion abschließen. Danke für Ihre Voten und Ihre Gedanken, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Es war eine sehr interessante Diskussion und ich bin sehr zufrieden. Wir wünschen der Fachstelle viel Kraft, viel Durchhaltewillen und weiterhin politische Überzeugung, diese Strategie nun zu Ende zu bringen und politisch auch durchzubringen. Wir stehen hinter Ihnen. Ich denke, das darf man so sagen. Vielen Dank. Und es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht und ich möchte mich bei allen bedanken, an die Fachstelle. Danke, es war mir wirklich eine Ehre und ich wünsche Ihnen allen viel Kraft und dass wir alle weiterhin dabei bleiben, egal wie schwierig es wird, damit wir 2035 unsere Vision erreichen und dann hoffentlich nicht mehr so viel zu tun haben.
Antirassismus. Einfach komplex ist ein Podcast der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, realisiert von Kay wie auch immer, zu hören auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Instagram und LinkedIn. Und selbstverständlich ist der Podcast auch zu hören auf der Webseite der Fachstelle für Rassismusbekämpfung.
Antirassismus. Einfach komplex.